Irgendwann hatte ich das Gefühl, ich lebe nicht mehr, ich werde gelebt. Ich werde gelebt von dieser Familie, obwohl ich es mit dem Beat immer gut hatte. Und er war immer ein liebevoller gewesen, zu mir auch und zu den Kindern. Aber ich bin wie innerlich verhungert. Ich habe mich auch nicht so gelernt durchsetzen. Und dann ist es eben halt dann so wie gekommen, wir haben dann ein zweites Kind bekommen, Martin. Und dann, der Martin ist etwa eine gute Jährig gewesen. Ich kann einfach nicht mehr mögen. Dann habe ich gedacht, ich will mein Leben nehmen.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Medien Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Es war eine Begegnung, dem Vis-à-vis, die mir sehr nahe gegangen ist. Ich habe Esther Müller besucht in ihrem schönen Zuhause. Und unser Gespräch ist jetzt schon ein Weile her, aber auch beim nochmal durchhören sind mir immer wieder Tränen gekommen. Esther Müller strahlt so viel ehrliche Lebensfreude aus, dass es ansteckend ist. Sie ist herzlich, sympathisch, ja fast ein bisschen quirlig. Und man würde nicht denken, was sie mit 70 hinter sich hat. Keine einfache Lebensgeschichte. Und gleich ist es so leicht, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich, dass du der Esther ihre Geschichte da hörst im Vis-à-vis. Zur Vorbereitung für dich, es kommen da schwierige Themen drin vor, wo es auch um Suizid geht. Einfach, dass du Bescheid weißt. Ich bin Ruth Stutz. Esther Müller, ich freue mich so fest, dass ich hier bei dir daheim sein darf. Es ist wirklich ein Traum, um hier reinzuhocken. Ich muss euch das schnell beschreiben. Eine leicht durchflutete Stube. Wir hocken hier am Esstisch und alles ist für mich parat gemacht worden. Ich habe einen feinen Tee und feine Brötchen und man spürt richtig deine Gastfreundschaft. Danke vielmals, danke. Esther. Richtig schön, um da zu sein. Gerade ein bisschen Ferien.
Ja, schön.
Genau. Wir gehen ein bisschen zurück in deine Geschichte, Esther. Ja. Du hast ganz viel zu erzählen. Und zwar bist du in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen. Du bist heute 70, hast du mir vorher gesagt. Ja. Das ist schon anders zu und her gegangen, gell, früher.
Ja. Ja, natürlich. Also, man hat auch so einen absoluten Gehorsam hat man auch verlangt von den Kindern. Mhm. So, und man hat nicht selber so bestimmen. Man ist von den Eltern so sehr stark bestimmt worden.
Mhm. Ja. Und du bist die fünfte
von sieben. Ich bin fünf von sieben. Ja. Mhm. Ich bin Zwillingsschwester. Also ich bin die Jüngere von der Zwillingsschwester.
Ja, genau. Und das hat auch geheissen, dass du einen schwierigen Start hast ins Leben gehabt.
Ja. Also mit mir hat man gar nicht gerechnet gehabt. Man hat dort zwar keinen Ultraschall gehabt. Man hat einfach Kinder gegeben. Und ich hatte nur 1,5 Kilo gehabt, als ich auf die Welt gekommen bin. Und dann hat man viel zu klein und ganz geil. Und auch Kopfform muss auch so ein bisschen speziell gewesen, so tütenmässig, hat es Mami gesagt. Und durch das, dass schon einen behinderten Sohn hatten, mein ältester Bruder, der hat mit 10 Monaten Hirnhautentzündung gehabt und ist schwerst behindert gewesen. Und als ich dann auf die Welt gekommen bin, haben sie gehofft, dass ich stirb. Das nicht ein zweites behindertes Kind haben, weil das wäre für sie auch eine grosse Belastung gewesen. Und dann hat man mich halt dann, es war ein Hausgebot gewesen, einfach schön eingepackt und in eine Schuhschachtel gelegt.
Nein, also hat man einfach gewartet, dass du stirbst?
Ja, weil man dachte, das Kind ist sowieso nicht überlebensfähig. Ja. So. Ja, und bis dann die Hebamme da war, bin ich eben dann auch schon da gewesen. Und ja, man hat einfach, es war anders gewesen, völlig anders. Mhm. Aber ich habe dann eben gleich gelebt und dann durch das haben sie mich dann einfach behalten und dann gleich mal ins Spital gegeben, ins Kinderspital. Und dort bin ich dann auch operiert worden. Eben, dort haben sie mir den Bauch aufgeschnitten, um zu schauen, was da los ist in dem Bauch. Und meine Eltern haben von nichts gewusst und man hat gesehen, dass der Gallenkanal nicht ausgebildet war, fertig. Und eben Leistenbruch hat man operiert, aber das auch nicht schön, weil man nicht mit dem Überleben gerechnet hat.
Wahnsinn, und dass man die Eltern nicht mehr gefragt hat, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen.
Ja. Es war keine Notoperation gewesen. Also, ist einfach, man hat das Kind eigentlich noch zusätzlich geschwächt. Ja. Und so bin ich dann aber gross geworden und ich habe meine Zwillingsschwester gehabt. Meine Zwillingsschwester, das ist wie so ein Engel neben mir gewesen, immer. Mhm. Ja, die habe ich wirklich unheimlich gern, meine Zwillingsschwester, heute noch. Sie stehen mir dann sehr nahe.
Aber hast du das einfach aufholen, also die Defizit?
Oder aufholen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich habe meine Zwillingsschwester gehabt und ich habe während der Schulzeit, sie hat es gemacht und ich habe abgeschrieben.
Nein, wirklich?
Ja. Ich habe doch nicht selber machen müssen. Sie hat mir das gemacht.
Ja.
Sie hat mich immer beschützt auf dem Pausenplatz. Das ist es war eigentlich total schön. Mhm. Ich weiss noch so gut, wir haben die Aufgabe gemacht, sie hat es gemacht, dann hat sie es mir rübergeschoben und dann habe ich es abgeschrieben. Bei der Prüfung habe ich es dann einmal nicht können, dann hat es blöder ausgesehen.
Ja.
Aber das ist halt schon, das war einfach so. Ja. Und durch das, dass wir so viele gewesen sind, so viele Kinder, hat natürlich auch die Eltern, ich bin eigentlich unter ein bisschen ferner Liefen gelaufen, würde ich jetzt mal sagen. Das Fünftrad am Wagen, man hat nicht speziell zu mir geschaut. Mhm. Also, es war einfach gewesen. So, ja, sie ist einfach da. So
und Liebe ich. Hast du schon bekommen?
Ja. Also, das ist halt eben dann schon, mein Vater hat ja gleich mal dann auswärts Beziehungen gehabt, auch, oder? Mein Vater hat auswärts Beziehungen gehabt zu anderen Frauen. Und meine Mutter, die ist extrem fromm geworden. Durch die Behinderung von meinem Bruder hat sie Halt gebraucht im Leben und ist dann eben zu den Brüdergemeinden, zu einer Brüdergemeinde gekommen.
Also eine enge Kirchengemeinschaft.
Wahnsinnig eng. Ja. Also ich bin aufgewachsen, da ist einfach alles, was Freude macht im Leben, ist eine Sünde. Oh. Irgendwie. Gerade das Bild da, der Pilgerweg heisst das, glaube ich, der schmale Weg und der breite Weg. Und die Mami hat eigentlich wollen leben, habe ich einmal das Gefühl gehabt, und sie darf gar nicht aus dem Glauben raus. Und mein Vater war ein Lebemensch gewesen. Absolut, in allen Vereinen und überall unterwegs. Und die Mami, die hat auch nicht dürfen. Wie sie ja so fromm gewesen ist. Und dann hat es auch keine Verhütung gegeben. Darum hat sie auch vorzu ein Kind gegeben.
Ach so, das ist zusammengegangen.
Das ist zusammengegangen. Ja, bis sie dann notoperiert worden ist nach dem 7. Kind einmal. Und also ihr Leben auch mal Fädel gegangen ist. Dann hat es dann kein Kind mehr gegeben. Sonst, ich weiss nicht, wie viele Geschwister die mir hätten.
Mhm.
Also, ja, das ist halt einfach so gewesen. Da können wir Kinder das nicht beeinflussen,
ja,
wie die Eltern das handhaben. Ja.
Aber wie hast du es denn erlebt? Also die Kirche, bist du auch immer dort?
Nein, ich bin nicht einmal da gewesen. Ich bin katholisch aufgewachsen. Wir sind im katholischen Unterricht. Wir sind aber auch bei den Reformierten, sind wir einmal auch ein bisschen gegangen. Und dann haben wir aber nicht mehr gehen, weil wir dann ins Alter gekommen sind, wo wir im katholischen Unterricht dann haben wir dort nicht mehr gehen. Aber wir sind schon sehr fromm sozialisiert worden von der Mutter. Fromm und eng. Mhm. Ja.
Also hat das geheißen, du hast oft gedacht, du machst etwas falsch? Oder könnte ja dann sein, dass wenn alles schnell eine Sünde ist, dass man
ja,
ein bisschen Angst hat, etwas
falsch
zu machen?
Ich habe Angst vor Gott. Gott ist für mich heute noch fast unnahbar. Also ich hatte wahnsinnige Angst vor dem Gott, der mich straft. Und immer Angst gehabt, es passiert mir etwas und ich mache etwas verkehrt und dann passiert mir ein Unglück,
ja,
weil er mich straft.
Ja.
Ja. Und vor allem habe ich dann gedacht, noch als junger Mensch, die Mami hat immer so erzählt, der Gott von der Liebe, von Liebe hat sie erzählt und gleichzeitig, wenn man sich nicht für Jesus entscheidet, kommt man in die Hölle.
Mhm.
Das ist eigentlich gleichzeitig gelaufen. Und dann habe ich ihm gedacht, ja, wo ist denn die Liebe? Das ist eigentlich ein Ultimatum. Das ist doch nicht Liebe. Und ich habe lang gebraucht, bis ich das Bild hat können, wie mit der Liebe überstülpt werden.
Ja, gerade was man als Kind hört, oder? Das prägt einem unendlich.
Das prägt enorm.
Bis tiefst
rein, ja, das oder? Geht enorm rein, ja. Und durch das, dass meine Eltern dann so massiv Probleme hatten miteinander, und das ist wild zu und her gegangen, bös zu und her gegangen, sehr, ja.
Also lauter Streit und
Also wenn es eskaliert hat es wirklich eskaliert, also ganz böse, ja, wirklich ganz böse. Hat mein Vater und Mutter die Stegen aufgeschleigt und hat sie eingeschlossen und das ist ganz schlimm.
So hilflos als Kind, oder? Wenn man so muss zuschauen.
Ja, man hat auch Angst, ja. Ja, es ist hilflos und es ist so verstörend.
Mhm.
Also bin ich ins Zimmer und habe einfach immer auf die Ohren gehauen, dass ich es nicht mehr hören muss.
Ja.
Also, ja, und das ist über Jahre ist das halt gegangen.
Mhm.
Die Storys, sie haben sich nicht scheiden lassen. Sie haben zwar immer wieder gedroht, dass sie sich scheiden lassen, aber sie hat es dann nicht gemacht. Ich glaube auch aus religiöser Überzeugung nicht gemacht. Ja, und wenn man halt so aufwacht, dann haben halt Eltern, also mein Vater hat einen Bruder gehabt, der sein Lieblingssohn war und der hat sich alles gedreht.
Mhm.
Und meine Mutter hat die jüngste Schwester gehabt. Sie hat sich wie, also, die sind so ein bisschen eine Symbiose gewesen, die zwei. Und die anderen haben dann ein bisschen schauen, wie es durchkommt.
Mhm.
Also, und ich vor allem, ich habe irgendwie gar nicht so recht existiert in der Familie. Habe ich so, einfach meine Zwillingsschwester.
Ja.
Die habe ich gehabt. Ja, die habe ich wirklich gehabt. Und meine anderen Geschwister auch. Ich habe meine Geschwister gern. Also, ja. Und dann, ja, dann sind wir halt älter geworden. Und dann nach der Schule, also ich habe Beat mit 16 kennengelernt. Ich bin schon mit ihm in die Schule. Ah ja, was noch spannend ist, ich bin dann in der Real und meine Zwillingsschwester ist sick. Und bis dahin habe ich ja nichts mehr machen müssen.
Ja, kann abschreiben.
Ja, genau. Und dann weiss ich noch so gut, ich komme, es hat geläutet, die Pause. Sie kommt mit diesen Sekmädchen zum Zimmer raus, ich mit der Real, mit diesen Mädchen, und sie kommt nicht zu mir. Und dann weiss ich noch, das ist so ein Stich gewesen. Ich habe gedacht, nein, jetzt verlässt sie mich. Ich habe, also, obwohl sie keinen Gedanken an das gehabt hat, aber das ist gut gewesen für mich, ich musste selbstständig werden.
Ja.
Ich musste dann selber lernen und selber schauen, weil ich das bis daher eigentlich nicht gemacht habe.
Und hat das geklappt? Das heißt,
ja, das hat geklappt. Ja, das hat schon geklappt.
Ei. Also es klingt auch so nach einer Kindheit, wo man immer ein bisschen im Überlebensmodus ist, oder?
Ja.
Also so ein bisschen muss schauen, dass man seinen Platz irgendwie wahren kann.
Ja, also ich habe meinen Platz schon gar nicht mehr gewahrt. Also ich bin einfach mitgelaufen, sage ich jetzt mal. Weißt du, so eine Story zum Beispiel, ich habe einmal Geige gespielt, da bin ich vielleicht der Primar gsi, der Mittelstufe. Und meine Mutter hat noch so eine alte Nähmaschine gehabt, die musste trampen. Und dann nachher, immer wenn ich einen Fehler gemacht habe, hat sie mir eine geputzt.
Also eine Ohrfeige?
Eine Ohrfeige, ja. Und du kannst natürlich irgendwann siehst die Noten also noch gleich mal nicht mehr, oder? Und dann hat es für jeden Fehler eine Ohrfeige gegeben. Und dann habe ich gleich mal Geige vorgerührt.
Ja, das
ist so.
Nein.
Ja, ja weisst du, einfach so, alles ist so.
Strafend?
Ja, so strafend.
Ja.
So strafend, so eng, so strafend. Das ist schon sind wir wirklich gross geworden.
Wie hast du denn über dich gedacht? Also weißt du, was macht das mit dir als Kind?
Wie habe ich über mich gedacht? Also, ich habe so ein bisschen eine Wut gehabt, vor allem eine Wut auf meinen Vater. Dass er so etwas macht. Und dann sind immer wieder auch Leute bei uns gewesen, junge Männer und so, und die haben so primitive Witze gemacht. Und keiner hat, niemand hat gesagt, hört auf, dass unsere Geschwister sind da. Niemand. Die haben gelacht und ich hätte es anspeuzen können. Also das hat mich so erniedrigt. Eben die Erniedrigung. Es sind so Erniedrigungen. Und auch gegen aussen wollte ich immer eine Familie haben, die nicht so streitet. Oder? Ich hätte alles zusammengelogen, dass es nicht so ist. So, weil man will das nicht. Als Kind.
Ja. Also Scham, oder?
Ja. Man schämt sich auch. Man schämt sich auch. Und gleichzeitig hatte ich auch sehr Wut gehabt. Auf die Frau, wo er lange Zeit mit ihr das Verhältnis.
Also, das ist offensichtlich,
ja, das
dass
ist offensichtlich
Papi...
Wir haben die gekannt auch, wir Kind.
Und er ist mit der nach Hause gekommen? Was mit der Affäre?
Das ist das erste Mal, also sind das ein Ehepaar gewesen, und das sind Freunde gewesen von uns, von meinem Vater vor allem. Und mein Vater hat mit dieser Frau ein Verhältnis angefangen, über längere Zeit. Und meine Mutter hat es nicht gemerkt, scheinbar. Die hat es, glaube ich, wirklich als Letzte gemerkt im Dorf.
Oh je, alle haben es gewusst.
Alle haben es gewusst und man hat es ihr gesagt und sie hat es vielleicht auch verdrängt.
Ja.
Also, ja. Aber dann, wo es dann nicht mehr gegangen ist, dann ist sie stellenweise durchgedreht. Wirklich durchgedreht.
Und für dich ist es auch mega komisch, oder? Mami und Papi gehören doch irgendwie einfach zusammen als Kind.
Nein, die sind nicht mehr zusammen. Also, sie haben nicht mehr zusammen gehört für mich.
Ah, wirklich?
Nein,
ja.
Nein.
Ja.
Das sind für mich wie zwei Welten gewesen, die nicht zusammengehen. Sie haben gut geschäftet miteinander. Sie haben das Geschäft gehabt und sie haben gut geschäftet miteinander. Da haben sie sich ergänzt. Und ich muss auch zu ihnen sagen, sie haben sich am Ende von ihrem Leben, in den letzten Jahren, sie haben sich versöhnt.
Sicher?
Ja, sie haben sich versöhnt. Und man hat zu dieser Zeit, niemand hat geholfen, man hat keine Therapie gemacht. Man ist, hast vielleicht zum Pfarrer gehen können, aber sie haben das wirklich selber können überwinden. Ein Stück weit. Mami hat zwar bis zu ihrem Tod hat sie immer wieder die Geschichte führen genommen. Immer wieder mal. Und ich habe gesagt, hör auf, Mami, ich will es nicht mehr hören.
Ja.
Ich mag nicht mehr. Ich mag das nicht mehr hören. Also, ja.
So tief drin gewesen oder so eine.
Ja, das ist so Verletzung. Eine Verletzung, die ich bei ihr irgendwie auch verstehe. Dass sie irgendwie verstehen ist und es war halt ihr Leben gewesen. Ja. Ja. Aber ich bin froh, dass mein Vater das auch eingesehen hat, dass das nicht gut war.
Nein. Und hättest du dir gewünscht, als Kind, dass sie auseinander würden?
Ja, stellenweise schon. Ja. Hätte ich mir das gewünscht.
Braucht viel, oder? Bis ein Kind sich das wünscht.
Dass es einfach aufhört.
Ja, genau. Du hast gesagt, du bist dann nachher in die Real gegangen. Ja. Nachher hast du dich für ein Jahr im Welschen und
ja,
für
ein Jahr
im Tessin
in Mailand, Italien.
Wow, Tessin habe ich im Kopf.
Mailand.
Oh, das ist richtig Italien.
Ja, schön. Ja, das ist schön. Es ist auch schön gewesen, eben weg von daheim.
Mhm.
Weg von daheim.
Ich habe gerade gedacht, du bist so jung, so weg, ist ja nicht immer einfach.
Nein, mal für mich schon.
Gar kein Problem.
Nein, ich bin mit 16 daheim ausgezogen und habe nachher nie mehr fix daheim gekommen. Nein, das war schön gewesen. Das ist einfach so mal Ruhe. Ruhe, andere Leute kennenlernen. So, das ist wirklich jetzt ein zwei schöne Jahre gewesen. Und ich habe den Beat schon gekannt. Das war mein Freund gewesen.
Ja, dein heutiger Mann.
Ja, mein heutiger Mann. Ab dem dritten Jahr war das mein Freund gewesen.
Ach, sicher?
Ja, das ist mein Freund. Ja, ich habe nie einen anderen Freund gehabt.
Also ist Liebe auf den ersten Blick gewesen?
Nein, nicht auf den ersten Blick. Also ich habe einfach eigentlich habe ich mich wirklich gesehen nach einem Mensch, der mich liebt, den ich Geborgenheit habe, weil das habe ich schon vermisst. Wir sind einsam gewesen bei uns. Die Kindheit ist auch einsam gewesen, obwohl wir viel gewesen sind. Und nach dem habe ich mich schon gesehen. Und ich wollte einen Mann, der mir ganz sicher treu ist.
Das ist schon in der dritten Sekte.
Ja, weil ich das erlebt habe, das wollte ich mal echt nie erleben. So etwas wollte ich also nie erleben. Also, und dann habe ich ihn kennengelernt und das war so ein sanfter Mensch gewesen. Ja, und dann habe ich ihm, weil wir sind ja früh zusammengekommen und ich habe einfach gesagt, schau, bis ich 20 bin, gibt es bei mir nichts.
Ich also, was hast du gemeint?
Keine Sexualität.
Ja.
Ich habe gesagt, also, das ist für mich quasi wie ein Muster gewesen, wenn einer durchhält, bis ich 20 bin, dann will er mich und will nicht nur Sexualität.
Das ist deine Überzeugung gewesen.
Ja, weil meine Mutter hat gesagt, schau, die wollen alle nur eins, die wollen alle nur mit uns Bett. Wir sind eigentlich alles Säuhunde, oder?
Ja.
So, gerade so, oder?
Dein Bild von Mann, oder?
Ja, mein Bild von Mann. Ich habe es ja so erlebt.
Ja, stimmt, ja.
Es ist nicht nur mein Bild, es war ja auch eine Realität. Also, und der Beat war völlig ein anderer gewesen.
Ja, und du hast dort schon gemerkt, er ist treu. Aber wann hast du das festgemacht?
Also, er ist mir einfach treu gewesen. Ich war ja zwei Jahre weg gewesen und er hat nie eine andere Freundin gehabt in dieser Zeit. Also, er hat mehr gemeint, ich will nicht mehr. Dabei war das mein Test gewesen, aber das konnte ich ihm ja nicht können. Gerade so sagen. Nachher dann schon, habe ich gesagt, bis ich 20 bin, musst du einfach warten.
Ja. Also. Und das war einverstanden gewesen?
Ja. Er hätte das auch so wollen. Also, vielleicht wäre er schon gerne früher intim geworden, aber ich habe das so wollen und habe gemeint, ich hätte mit dem dann die Sicherheit, wo man ein bisschen auch hat, aber es ist natürlich eine gewackelige Sicherheit.
Mhm.
Ja.
Dann hast du Hauspflegerinnen-Schule gemacht. Genau. Etwas, was ich vermissen, dass wir das heute nicht mehr haben. Dann lernst du eigentlich alles im Haushalt,
ja,
oder?
Genau. Ja,
schon noch etwas Besonderes. Ich finde, aber wieso hat man einfach nichts mehr von dem einfach heute?
Ja,
dann
ist eigentlich schon.
Gell? Ja, du wirst Mami, Hausfrau und musst plötzlich alles können, aber hast eigentlich keine Ahnung.
Ja, und hat so wenig Grundlage. Ja, das ist eigentlich wirklich ein Mangel.
Wenn du daheim kannst lernen oder noch nicht so gelernt. Ja, das genau, dort lernst du das, was du in der Hauspflegerinnen-Schule.
Ich habe die Stadt Zürich geschafft und hatte dann noch mal bis 8 Leute gehabt, habe die immer den Ort gewechselt und haben diverse Sachen einfach mit diesen Leuten müssen helfen, alte Leute. Und so haben sie können daheim bleiben.
Also,
ich habe das schön gefunden.
Wie ein Spitex.
Jetzt sagt man dem Spitex.
Ja, das hast du gelernt.
Genau. Ja.
Also, und aber eigentlich, dein Herzenswunsch war Hebamme. Warum Hebamme?
Ja. Weil ich gerne Kind.
Ja.
Ich habe gerne Kind und ich habe überhaupt immer gedacht, ich komme ein Kind über. Ich habe nie einen Gedanken zweifelt, ich komme kein Kind über. Mhm. Also, ich habe ganz klare Vorstellungen gehabt. Also, eigentlich, mein Lebensziel war, Familie zu haben. Einen treuen Vater, eine schöne Familie. Dass wir es einfach schön haben. Das ist mein Herzenswunsch.
Ja, so ein bisschen heile Welt.
Heile Welt, ja, total heile Welt, ja. Und ich dachte, mit Hebamme ist das auch herzig, dann tust du den Leuten so. Aber es ist dann nicht so gekommen. Ich habe dann selber eine Hebamme gebraucht.
Ja.
Wie dann schwanger wurde.
Ja, aber bis 20 hat das wirklich geklappt, dass ihr einfach da... Also haben die durchgezogen?
Ja, das haben wir durchgezogen. Und es war auch gut gewesen so. Mhm. Ja.
Und dann haben wir geheiratet, oder wie?
Nein, dann haben wir nicht geheiratet. Ich bin nicht geheiratet, als ich schwanger wurde.
Ah, okay.
Nein, ich bin... das wäre gar nicht gut gewesen. Das wäre noch gewesen, bevor sie gesiedelt haben. Nein, wir haben im 78... 1. Juli 1978 haben wir geheiratet. Und im 76 hat eben die Familie von meinem Mann, die einen Bauernhof gehabt, die haben im Dorf oben gewohnt und haben dann alles zusammengespart, dass sie raussiedeln konnten. Und im 76 sind die dort eingezogen. Und mein Mann, der Beat, der hat noch zwei Brüder, die älter sind. Er ist der Jüngste. meine Schwiegermutter gar nie eine Tochter gehabt. Und der Beate hat mich gar nie heimgenommen. Ich war eigentlich nur zweimal kurz in dieser Familie gewesen, weil wir sind recht gut situiert gewesen in Dielsdorf und die haben so ärmlich gelebt, oder? Mhm. Halt schon völlig anders. Und er hat dann sich fast ein bisschen geschniert, oder? Obwohl mir das eigentlich gar nichts ausgemacht hätte. Also ich habe ja geliebt, ich hatte Liebe lange für alles, mit meiner Liebe, das überdeckt alles, oder? Mhm. Ja. Und dann nachher haben wir dann eben geheiratet und dann habe ich schon gemerkt, dass meine Schwiegermutter mir sehr distanziert war. Ich habe sie ja auch nicht gekannt. Mhm. Also, und ich weiß noch gut, ich bin an dem Hochzeitstag, sagt sie zu mir, ich bin dann Mutter.
Ja.
Dann ich dachte, jetzt würde ich ihre Mutter sagen, das ist ja gar nicht meine Mutter.
Ja, das gehört mir noch viel, oder? Dass das früher so war.
Ja,
dass man dann
also ich musste mich richtig überwinden. Und ich habe auch die Ablehnung gespürt. Und es war dann auch schwierig, weil sie sind erst zwei Jahre in der grossen Wohnung oben gewesen. Mhm. Und dann, weil wir geheiratet haben, sind sie in die kleinere Wohnung runtergezogen, wo eigentlich die Wohnung ist fürs Alter, oder? Und oben wird die Wohnung für den, der den Betrieb führt. Und dann war auch noch ein Bruder daheim vom Beat. Aber die Eltern haben nicht runterziehen. Mhm. Nein, sie haben nicht dass wir runterziehen. Weil, was dann sagen denn da die Leute im Dorf? Quasi, jetzt ist das mit den Kindern über und jetzt müssen die in die Alterswohnung leben. Mhm. Dabei wäre es uns ja eigentlich viel wöhler gewesen dort unten. Aber sie haben das nicht wollen. Sie ist runtergezogen mit der Faust im Sack. Ja.
Und du bist quasi die Schuld gewesen.
Ja, ich bin die Schuld. Aus ihrer Sicht bin ich ja auch die Schuld.
Mhm. Also. Wobei sie ja die Entscheidung getroffen haben.
Ja, sie haben uns die Entscheidung nicht überlassen, aber sie hat einfach so getickt und sie hat halt auch was. Auf die einen Seite kann ich sie verstehen, wenn ich ihre Geschichte kenne, aber es rechtfertigt es nicht.
Ja.
Also, ja, sie hat mir nur erzählt, sie hat eine rote Jacke bekommen auf Konfirmation und hat es nie anlegen, weil es rot war.
Mhm.
So verrücktes Zeug.
Einfach so streng.
Ja,
oder?
Ja, ja. So
man gibt das weiter, was man erlebt.
Ja,
oder? Das ist irgendwie
genau.
Aber das heisst, es war eine angespannte Atmosphäre zwischen euch. Und dann wohnst du noch so nahe. Das stelle ich mir mega schwierig vor.
Und dann haben wir zwar oben gewohnt und sie hat mir gesagt, was ich kochen und sie hat das Zimmer oben gehalten in meiner Wohnung.
Oh, wirklich?
So hat sie ständig...
Also sie hat immer raufgekommen?
Ja. Auch wenn ich nicht dort war. Sie ist raufgekommen, wenn ich nicht dort war.
Ja. Sie hat noch Sachen gemacht, oder wie?
Ja, die Fenster aufgesperrt. Also, sie ist...
Oh, das schält es mich gerade. Aber hast du dich gar noch nicht gewehrt dort, oder? Das hat man noch nicht gemacht, wahrscheinlich. Hast du so Respekt
Ich habe schon gesagt, ich will das eigentlich nicht, aber ich habe mich auch nicht getraut. Ich bin sehr jung gewesen und die haben so funktioniert miteinander.
Mhm.
Und auch der Beat hat mir dann später gesagt, weißt du, ich habe nicht gedacht, wieso sollen zwei heim kochen? Ich habe dann für alle gekocht.
Mhm.
So, aber ich bin mir also schon vorgekommen. Es ist einfach für mich, irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ich lebe nicht mehr, ich werde gelebt.
Ja.
Ich werde gelebt von dieser Familie,
mhm.
obwohl ich es mit dem Beat immer gut hatte.
Das ist mega schön.
Ich habe es immer gut gehabt mit ihm und er war immer ein Liebevoller gewesen, zu mir auch und zu den Kindern. Aber ich bin wie innerlich verhungert.
Mhm.
Irgendwie, weißt du? Aber ich habe mich auch nicht so gelernt durchsetzen.
Ja.
Habe ich eben auch nicht gemacht.
Ja.
Ich habe mich nicht wirklich durchgesetzt und gesagt, das mache ich nicht
mehr. Mhm.
Ich hatte schon mal Fetzen, geflogen, ja. aber es hat nichts genützt.
Mhm.
Es hat nichts genützt. Und wenn ich wollte reden, das ist nicht gegangen. Man hat nicht können.
Ja.
Es ist einfach nicht gegangen. Und dann ist es eben halt dann so reingekommen, wir haben dann ein zweites Kind bekommen, den Martin. Und dann der Martin, der ist etwa eine gute Jahre gewesen. Da habe ich ihn einfach nicht mehr mögen. Dann habe ich gedacht, ich will mir das Leben nehmen.
Ja,
ich will, ja. Weil ich habe auch gehört, vorher haben wir den Frieden gehabt. Bevor du gekommen bist.
Ja.
Haben wir den Frieden gehabt. Also, dann bin ich ja eigentlich die Schuld. Und anstatt dass ich mich rausgewehrt habe, habe ich mich gegen mich gewehrt.
Mhm.
So.
Also hast du dich selber auch als Schuldige gesehen? Oder hast du einfach
nicht mehr
mögen?
Als Schuldige, aber ich stehe ihnen im Weg.
Ja.
Nicht als Schuldige, einfach ich stehe ihnen im Weg.
Mhm.
Also, ohne mich haben sie den Frieden. Also,
hast du niemanden gehabt, eine Freundin oder irgendjemand oder auch der Beat, der dir mir zugesprochen hat, das ist nicht so. Das ist eine Lüge.
Es hat sich etwas müssen verändern. Ja. Weißt? Es hat sich etwas müssen verändern. Der Beat ist eigentlich immer zu mir gestanden.
Mhm.
Also, Aber ich bin zu meinen Eltern heim und dann haben die einfach geschumpfen über meine Schwiegermutter und so, aber das hat mir ja nicht geholfen.
Ja, okay.
Das hilft mir ja nicht. Ich brauche nicht jemanden, der etwas schimpft. Ich hätte einen Weg gebraucht, wenn ich aus dem rauskomme, oder?
Und den hast du einfach nicht
gefunden? Nein, den habe ich nicht gefunden.
Nein, verrückt. Und dann hast du zwei Kinder und hast dir welches Leben nehmen. Da muss man wahnsinnig verzweifelt sein, oder?
Ja, einfach ausbrennt.
Ja.
Weißt, und wir haben einfach wahnsinnig viel geschafft und du hast nie genug können schaffen. Ich bin nie genug gewesen. Nie. Ich konnte machen, was ich wollte. Es ist nie gut gewesen. Und also eben aus der Sicht von meiner Schwiegermutter.
Mm-hmm.
So, und das ist einfach.
Und das fängt mir an zu glauben. Also wenn einem das nonstop so gesagt wird.
Ich glaube ja. Und ich bin eben abhängig gewesen, dass man mich gern hat. Weißt? Ja. Ich wollte, dass sie mich gern hat. Ich habe mir Mühe gegeben und habe gemerkt, ich schaffe das nicht. Ich habe eine Ablehnung, oder? Ich spüre so viel Ablehnung. Und ich habe mit dieser Ablehnung nicht können umgehen.
Ja.
Mhm. So, ja. Und dann habe ich das versucht. Und wenn ich dann merke, dass das Zeug wirkt, habe ich es dem Bea gesagt.
Hast du Schlafmedis genommen?
Ja, ganz viel. Ja. Volume.
Hey, ja.
Ja. Ich bin einmal zum Arzt gegangen und hat gesagt, ich bin so aufgekratzt. Und dann hat er mir einfach Volume gegeben, zum Beruhigen.
Und dann hast du von denen ganz viel genommen?
Ja.
Und dann hast du es genommen und hast ihm noch gesagt,
ja, er war im Dorf oben und ich bin so ins Dorf gewackelt. Ich weiss gar nicht, wo ich Kind gelassen habe. Ich bin ja ohne Kind gegangen, ich weiss es nicht
mehr.
Und dann haben sie mich gerade ins Spital getan. Und dann bin ich heimgekommen und dann sagt meine Schwiegermutter, hättest du eigentlich müssen wissen, wie viel das man nehmen muss?
Wahnsinn.
Ich weiss nicht, wie sie das verstanden hat.
Ja.
Ich habe nicht nachgefragt. Nein.
So viel Härte.
Ja, es ist sehr.
Aber also, es ist ja nachdem wie etwas Neues in uns
Leben gekommen,
nämlich mit einem Hauskreis.
Ja, genau.
Also, was ist
zu dieser
genau?
Zeit war es Aktion Neues Leben.
Mhm.
Es ist eine Frau zu mir gekommen und hat gesagt, ob ich nicht möchte, zu ihnen in einen Hauskreis kommen. Also, ich bin ja gläubig gewesen. Ich bin gläubig gewesen, aber ich habe an Gott geglaubt. Ich habe mich immer an Jesus gehabt. Der leidende Jesus, der war bei mir gewesen. Immer.
Der leidende Jesus,
ja. Ja, das war bei mir.
Wieso hat er gelitten?
Weil ich auch gelitten habe.
Ja. Also der Jesus wie am Kreuz, wo man sieht,
ja,
dass er leidet.
Ja, der leidet auch.
Ja.
Der leidet auch und der ist bei mir, der versteht mich. Also,
ja.
Ja. Und dort sind wir, der Beat hat dann gemerkt, jetzt muss etwas ändern. Und dann ist er auch gekommen. Gliederüber ist er auch gekommen. Und er hat sich zwar am Anfang fasziniert mit der Bibel unter dem Arm da, miteinander die Bibel lesen.
Also, in dem Hauskreis haben wir über Jesus geredet, haben wir die Bibel gelesen.
Ja, man hat über Jesus geredet. Und ich konnte dort sagen, wie es mir geht. Ich konnte sagen, wie es mir geht. Und es, vor allem hat sich dann auch viel geändert auf dem Betrieb. Der Beat hat dann gesehen, wir müssen etwas ändern. Und es ist dann auch nach dies nachher, er hat dann den Betrieb übernehmen, man hat auch ein bisschen umstrukturiert auf dem Betrieb. Wir sind im Glauben gewachsen, wir zwei. Wir sind miteinander, wir haben wie eine Schiene gewechselt.
Mhm, was heisst das?
Der Beat hat mich angefangen ernst nehmen.
Mhm.
Er hat mich angefangen ernst nehmen, er hat selber gemerkt, so geht es nicht mehr weiter. Wir müssen ändern. Ich muss zu meiner Familie stehen.
Ja.
Vorher hat er eben noch Eishockey gespielt, er ist eigentlich auch viel unter, entweder gestafft oder er hat Eishockey gespielt. Die Familie ist so ein bisschen am Rand gelaufen, oder?
Mhm.
Und dann hat er gewusst, jetzt muss ich zu meiner Familie stehen, sonst verliere ich sie, oder? Ja. Und das hat einfach so vieles verändert. Man hat umstrukturiert, dass nicht mehr so ein Stress gewesen ist. Man hat dann auch die Milchkühe weggetan, man hat die Mutterkühe zugetan. Man hat angefangen aufleben, so langsam hat man angefangen aufleben. Und dann ist meine Schwiegermutter ist dann auch älter und schwächer geworden. Und je älter und schwächer sie geworden ist, umso besser ist dann auch mir gegangen. Das klingt ja verrückt, aber es ist leider so. Ich habe sie sogar am Schluss noch gepflegt. Die letzte Zeit habe ich sie gepflegt. Ja, also ich habe sie nicht einfach vergessen. Ich hätte gerne mal gehört, dass ich es auch gut mache, aber das habe ich halt nie gehört. Aber sie hat sogar ihr Leben an Jesus gegeben. Das muss ich dir sagen. Sie hat ihr Leben Jesus gegeben. In den letzten Monaten, wo sie gelebt hat, ist der Beat zu ihr runter. Also das hat man viel, also nein, ich muss anders, muss Debi zuerst ins Spiel bringen.
Ja, also über deine Kinder reden, genau. Also wir müssen noch sagen, also das ist eben, du sagst, es ist dann eine schöne Zeit gewesen.
Ja,
also du hast
es hat
wieder mal,
bessern.
Es hat angefangen zu bessern, also es tut richtig gut zum Gehören. Also du bist aus dieser Enge oder aus dieser Verzweiflung rausgekommen.
Ja,
gell?
Ja.
Und
dann haben wir eben das dritte Kind
bekommen. Ja, genau.
Und Debbie, das ist einfach ein Sonnenschein gewesen. Und die hat nicht müssen in dieser Spannung aufwachsen wie die anderen zwei. Das ist auch nicht immer einfach gewesen für meine Kinder, Martin und Bettina, vor allem Bettina. So. Und Debbie, das ist so ein Sonnenschein gewesen. So ein fröhliches Kind. Und die Debbie war viel beim Grossi gewesen. Und Debbie ist ja dann...
Also grosse Schwiegermutter.
Ja, bei der Schwiegermutter. Bei der Schwiegermutter unten. Und das Verrückte war dann eben noch, weisst, Bettina, meine ältere Tochter, hat auch eine Essstörung bekommen, wo die ist dann auf Bülach als Gimmi. Und das ist in dieser Zeit ist das losgegangen.
Ja.
Hat sie eine Essstörung bekommen, sie ist magersüchtig geworden. Und Debbie, die hat Arzthilfin, hat die gelehrt gehabt. Sie war in der Ausbildung, fast fertig, hat auch eine Essstörung bekommen. Bulimie, ganz verrückt, ganz verrückt.
Weißt du warum? Warum die beiden das?
Ja, ich hatte auch eine als Jung.
Ja.
Ich hatte auch eine Essstörung. Ich denke, wir haben genetische Vorbelastung für das. Aber ich habe mich verflucht gefühlt, auch hier wieder. Also ich habe gedacht, das ist ein Fluch. Also wenn so viel Essstörungen bei uns in der Familie, und es sind wirklich sehr häufig, sehr viele Essstörungen in der Familie. Und das bin ich aber dann nachher auch angegangen. Ich bin in die Seelsorge gegangen. Ich habe gedacht, also das muss können hören, das muss können hören. Ja, und dann die Debbie ist dann eben zu meiner Schwiegermutter gegangen und sagt zu meiner Schwiegermutter, wo sie schon so krank war, Grossi, gib dein harte Herz Jesus, er gibt dir ein weiches, ein neues.
So geradeaus.
Geradeaus. Ja. Sie war immer geradeaus gewesen.
Ja.
Ja, genau. Und das hat meine Schwiegermutter gemacht. In den letzten Monaten von ihrem Leben hat sie das gemacht. Beate ist zu einer und hat mit ihr geredet und gesagt, Grossi, willst du nicht dein Herz Jesus geben? Weisst, du musst doch Frieden haben, wenn du stirbst, willst du nicht mit Jesus anfangen. Und sie sagt, doch, das will sie.
Wow.
Und hat sie aber bis dahin immer abgelenkt. Ja, aber das ist so ein bisschen, wenn du vermisst, nach etwas Schönes wachsen, gell?
Ja.
Ja, weil die Geschichte von der Debbie ist ganz schwierig geworden. Sie war 2 Jahre krank gewesen, hat sich dann auch anverschneiden, musste die Lehre aufgeben.
Und die Lebensfreude wie weg in dem Fall.
Ja. Also, ja. wenn das losgegangen ist, das ist wie ein Schalter drehen. Dann war Debbie eine andere gewesen. Weißt, sie ist ein lebensfrohes Kind gewesen bis 16. 17, bis 17, ja. Und hat kein Problem gehabt. Nie nicht, weißt. Sie hat ganz starkes Charisma gehabt, grosse Ausstrahlung, ganz wunderschöne Frau gewesen. Die Debbie ist überall gut angekommen. Manchmal hat sie gedacht, vielleicht ist sie nur zur Ring gegangen, weißt? Und dann hat sie halt eine Freundschaft gehabt. Und dort hat es Spannungen gegeben. Und eine Freundin von ihr, wirklich liebe Freundin, die ist Kunstturnerin gewesen. Und die hat dann gesagt, und Debbie hat gefunden, sie müsse noch ein paar Pfund weniger haben, obwohl sie immer völlig normal gewesen ist. Und dann hat ihre Kunstturnerfreundin gefunden, weißt, den Finger hinterheben, dann kannst du es total gut regulieren. Ja, und dann hat das Debbie angefangen machen und das hat wie ein Selbstläufer gegeben. Aber die Freundin ist nicht schuld, es gibt nicht Schuldige, weisst, in diesem Prozess. Aber das ist dann halt auch das Frauenbild, das einfach auch ist. Das ist einfach auch absurd.
Total, ja.
Ja, und Debbie hat einen Perfektionismus gehabt, natürlich, das hat sie schon gehabt. Aber herzensgut war, sie hat auch immer wieder Leute gebracht, die... Was daheim nicht mehr gut gegangen ist, das könnte bei uns übernachten. Sie hat ein grosses Herz gehabt. Aber dort dran, da ist sie nicht mehr rausgekommen.
Mega schlimm für als Eltern, so musst du zuschauen, oder?
Wenn grauenhaft.
So etwas fröhlich, so dann das verliert. Ja,
ja, es ist grauenhaft, wenn du, sie hat sich auch geschnitten im Zimmer, weißt du, dann ist immer die gleiche Musik gelaufen. Wir haben gewusst, wenn das läuft, also, und der Beat ist am Arbeiten gewesen. Wir haben dann auch Spannungen gehabt während dieser Zeit, wir zwei,
ja,
oder? So, bist du auf Eier gelaufen?
Ja.
Also, wir haben versucht, dann ist sie mal in der Klinik SGM gewesen. Ist sie aber zurückgekommen und hat sie gesagt, ich habe nur wollen, bin ich Beziehung retten. Es ist eigentlich nicht wegen mir gegangen. Ja. Dann ist sie in eine andere Klinik gekommen. Dort ist es auch überhaupt nicht gut gelaufen. Ja. Und keine christliche Klinik gewesen. Und also das war eine Katastrophe gewesen dort. Dort ist sie aber dann nach 3 Monaten rumgekommen. Gleich krank wie voran. Und man hat immer die Hoffnung, jetzt gibt es einen Turnaround. Jetzt kommt sie heilig über. Ja, und Bettina hat sehr gelitten unter dem, dass ihre junge Schwester auch an einer Essstörung leidet, weil sie einander extrem gern, die zwei. Ja. Und dann irgendwann ist der Tag gekommen, wo Debbie morgen raus ist und sie sagt zu mir, ciao Mami. Und ich habe gedacht, oh, Debbie, wie schaffst du das? Sie hätte können, noch so Geburtstags organisieren beim McDonald's.
Mhm.
Und sie ist schwarz angelegt gsi, es war Sommer 2003 gsi, wo es so heiss gsi ist. Ja. Der Beat hat so gekämpft mit ihr, weisst, der Beat hat so gekämpft mit ihr und Debbie hat wollte gesund werden.
Mhm.
Sie hat wollte gesund werden. Aber es ist, ja, ich weiss es nicht warum, weisst, ich habe keine Antwort für das. Da würde ich Gott einmal fragen. Klär mich mal auf.
Ja.
Wenn das noch relevant ist, dann. Ja, und dort ist sie im Tod. Dort hat sie sich das Leben genommen. Dort ist sie raus. Ich habe sie das letzte Mal gesehen. Ja, und dann haben sie
noch vor dir.
Ja, ich habe sie schon vor mir. Aber ich habe sie lieber jetzt vor mir, weißt du?
Ja.
So, wie sie war.
Ja.
Ja, ich will nicht das Bild vor mir haben.
Ja, klar.
Nein. Ich bin heute dankbar für die Jahre, wo wir sie haben dürfen, gesund haben. Und das andere hat uns auch ein bisschen gefunden. Ich meine, voran, wenn irgendwo ein Kind in Ruhe gekommen ist oder so, dann haben wir einmal gesagt, dann würden ich könnten die nicht schauen. Könnten die nicht schauen.
Ja.
Und dann haben wir gedacht, und dann passiert uns das.
Hm.
Und wir können nicht schauen. Es entgleitet uns.
Ja.
Und dann dachte ich, genau so sagen jetzt sicher diverse Leute, könnten die nicht schauen. Warum schauen dann die nicht?
Ja.
Gell?
Ja.
Und
die Härte wieder, gell? So, ja.
Ja, die Härte. Ja. Und dann haben sie verloren und das ist grauenvoll.
Grauenhaft, ja.
Das fehlen dann natürlich. Ja, wir haben sie gesucht. Drei Tage lang gesucht, weißt du?
Ah, ihr habt es gar nicht gerade gewusst.
Nein. Weißt du, wir haben dann müssen in die Hohen Ecke anrufen, in die Klinik, und dann haben sie gesagt, nein, Debbie ist nicht selbstmordgefährdet. Sie war 18 gewesen. Dann dürfen nicht mehr die Eltern entscheiden.
Mhm. Ja.
Und wir haben gesagt, nein, das stimmt nicht. Sie ist selbstmordgefährdet und dann noch wie, oder? Das war nicht der erste Versuch, den sie hatte.
Ja, so, ja.
Ja, und wir müssen sie sofort suchen. Und der Beat ist sie suchen überall. Weißt, ich habe das Telefon bewacht, und dachte, dass wenn sie anruft, wenn irgendetwas wäre. Und nach 2 Tagen hat die Polizei gesagt, also jetzt hören wir nicht mehr auf die Klinik, wir hören auf euch. Und man hat sie gesucht und hat sie dann auch gefunden. Aber wir haben sie nie mehr gesehen.
Okay.
Ja, wir haben sie nicht mehr gesehen. Und das ist auch ganz schwierig. Für mich, weisst
du? Mhm.
Ja, obwohl wir haben einen Sarg gehabt, wir haben sie wollen als ganze Debbie beerdigen, habe ich sie überall gesucht, auch nach der Beerdigung. Ich habe sie immer gesucht, in den Heftchen rein. Ich dachte, das ist eine Botschaft. Also ich habe ihn auch ein bisschen gesponnen.
Ja.
So, oder wenn ich in Zürich irgendwo mit einer Frau gesehen habe, die so diese Lockenhaare hatte, bin ich der angesprungen.
Hm.
Und gemeint, das sei sie.
Ja, wie nicht können abschliessen, ja. Oder? Ja, ist ja klar. Ja,
ja, und träumt, wahnsinnig geträumt habe ich von ihr. Mhm. Und sie hat immer gelebt und ich musste sie jeden Morgen wieder beerdigen. Das ist so schlimm gewesen für mich, ja.
Mhm.
Bis das endlich mit der Zeit dann mal aufgehört hat.
Und das geht ja lang, oder?
Also, ja, das ist lang gegangen.
Das geht lang.
Also wir haben 10 Jahre gebrüht.
Ja.
Ja. Ja, wir haben wirklich, wir haben 10 Jahre. Ich muss heute noch manchmal sprühen.
Ja, logisch. Ja, klar. Ja.
Und der Beat, der hat gesagt zu Gott, du musst mir sie zeigen.
Mhm.
Du musst mir sie zeigen. Und Gott hat ihm ein Bild gegeben. In der Nacht hat er sie gesehen. Also, weißt du, wie hinter einem ganz feinen Vorhang hat er sie gesehen und sie hat so zufrieden reingeschaut.
Mhm.
Er hat so ein Bild bekommen. Er hat das gebraucht. Und ich habe einfach, dass die Träume aufhören.
Ja.
Dass die Träume aufhören. Und ich hatte dann auch mal, irgendwann hatte ich einen Traum gehabt, bin ich mit ihr in den Bergen gewesen. Und dann hat sie so Karten geschrieben an ihre Freundinnen. Und dann sage ich zu ihr, Debbie, du musst nicht Karten schreiben an deine Freundin, du bist tot. Und von dort weg habe ich nachher nicht mehr geträumt von ihr.
Ja.
Ja, das ist aber ein langer Prozess gewesen. Und es ist ein Loch im Herz, das bleibt und es darf bleiben.
Und wie machst du das mit dem Glauben? Wie bringst du das zusammen?
Mit dem Glauben. Weißt du, auf die einen Seite, ich habe sogar mal gebetet, Jesus, hilf ihr, mach sie gesund oder nimm sie. Das, einfach das Aushalten von dem Schmerz. Weißt, sie hat mir dann gesagt, wenn sie sich so geschnitten hat, dann hat sie gesagt, Debbie, warum schneidest du dich so? Dann sagt sie, weißt du, Mami, der Schmerz am Körper muss grösser sein wie der an der Seele.
Mhm.
Hat sie mir können sagen. Und ich dachte, das ist ja grausam, wie du musst leiden, wenn das so musst überdünken, oder?
Ja.
Mit dem.
Ja.
Ja, und wir haben können umgehen. Wir hatten natürlich eine Gemeinde gehabt, die völlig hinter uns gestanden sind. Meine Geschwister, die Freunde.
Also Kirchengemeinde.
Kirchengemeinde, ja. Mhm. Ja, Kirchengemeinde. Ja, das ist, die haben uns getragen.
Mhm.
Und letztendlich hat uns auch Gott durchgetragen, weisst du. Also, ja, Gott hat uns durchgetragen.
Wie hast du denn das gespürt?
Ich habe geschrien zu Gott. Ich habe ihm gesagt, jetzt ist es so gekommen und es tut so weh und es ist so schlimm. Komm und hilf und hilf und hilf. Ich habe mich wie am Kreuz gegeben.
Mhm.
Also, und er hat uns durchgetragen. Ich habe keinen Tag Schlafmedikamente müssen nehmen. Ich habe Beruhigungsmittel bekommen dann und so, aber ich habe das nicht genommen. Er hat mir das geschenkt. Hat niemand von unseren, der Beat und ich haben nicht müssen nehmen. Das Umfeld hat müssen Medikamente nehmen. Ja. Dass sie es vertreibt haben. Also jetzt gerade meine Zwillingsschwester. Aber Gott hat es einfach gemacht, weisst du. Mhm. Gott hat es. Es ist nicht unser Verdienst. Es ist eigentlich überhaupt nicht unser Verdienst. Letztendlich glaube ich einfach, mein ganzes Leben ist Gnade. Auch wenn mit schwierigen Zeiten ist das Leben Gnade.
Mhm.
Ja.
Wenn du das sagst, dann hat das Kraft. Also weißt du, was so viel erlebt hat.
Ja,
und
ja.
Dein Glaube ist in dem Fall nicht schwächer geworden?
Nein. Mein Glaube ist nicht schwächer geworden, überhaupt nicht. Aber ich habe schon einen Hang zum Tod.
Ja.
Weißt du, das habe ich schon.
Und die Sehnsucht, oder? Ja. Weil ja schon jemand schon so dort. Wichtig ist. Schon dort ist. Ja, genau.
Schon dort. Und ich freue mich, bis ich sie in den Arm nehme, in welcher Form auch immer.
Mm.
Also, da freue ich mich, ja.
Mm. Ist ja dann auch diese Trost, oder?
Ja.
Die Gewissheit.
Ja, und sie ist dort. Ja. Weißt du, wir haben Abschiedsbriefe bekommen, alle. Sie hat sogar eben im Grossen geschrieben, hat sie das noch im Abschiedsbrief, hat sie das auch noch mal geschrieben. Gib dein Herz Jesus, er gibt dir ein Weiches.
Mm.
Ja, mm-hmm. Das ist ganz verrückt.
Also sie ist dem Jesus auch näher
gewesen? Ja, sie ist ihm näher gewesen. Darum habe ich sie eigentlich auch nicht verstanden, dass sie da nicht rauskommt, weißt du?
Mm.
Also, aber eben, seine Wege sind nicht unsere Wege. Und es hat vielleicht auch mit ihrem Naturell zu tun gehabt, weißt du? Selber arbeiten, selber machen. Das habe ich ja, glaube ich, auch.
Mm-hmm.
Das Naturell. Weil du hast müssen.
Ja.
Ja.
Mm-hmm. Jetzt hast du vorher gesagt, 10 Jahre habt ihr gebrüllt. Jetzt
ja, ist das 10 Jahre.
Über 20 Jahre
ja.
her. Also, wie geht es dir denn heute?
Gut. Heute geht es mir gut. Ich finde, es ist die schönste Zeit von meinem Leben.
Gell, das sagst du und du strahlst so. Ja, genau. Du wirst mega zufrieden.
Ja, ich finde, das ist die schönste Zeit. Wir haben Enkelkinder, weißt du? Wir sind so gesegnet. Wir sind so gesegnet mit dem Schweren. Aber es heisst ja nie, dass so nichts Schweres passiert. Ich glaube, Jesus kommt mit. Er kommt mit in Sachen, die wir nie wollen. Nie. Und doch müssen wir ein Ja haben zum Schweren. Weil es einfach zum Leben gehört.
Mhm.
Ich glaube, ja, das kann man nicht wegdiskutieren. Es passiert so viel Schweres. Ich leide also mit den Verfolgten. Also, die sind mir auch so am Herz. Menschen, die entrechtet sind, die belagert werden. Gott, die Christen, die so, das ist etwas, was mich sehr umtreibt.
Ja.
Also, ich habe Barmherzigkeit in meinem Leben. Ja, und dann habe ich eben noch, weißt du, unser Sohn ist ja im April sind es 2 Jahre, der ist ja von einer Maschine überrollt worden, die 500 Kilo hat. Von Fuß über den Kopf rein, über alles rein. Und wir haben zuerst nicht gewusst, überlebt er das überhaupt?
Wahnsinnig, ja.
Und dann habe ich noch gesagt zu Gott, nein, aber nicht nochmal.
Mhm.
Nicht nochmal, bis so gut, nicht nochmal. Und da ist ein Wunder passiert. Gott hat die Maschine gelupft. Martin hat am Kopf kein Schrammel gehabt.
Und dann ist er über den Kopf gefahren?
Über den Kopf gefahren.
Nein, schon.
Du, er hat noch, bevor es ihn untergeht, weißt du, ist ganz langsam, die Setzmaschine, die fährt mit 4 Kilometern ungefähr, hat ihm den Fuß unter die Walze genommen und hat den Fuß nicht mehr vorgebracht. Dann hat er gewusst, wenn ich loslasse, komme ich unter die Maschine.
Mhm.
Und dann hat er nur noch 3-mal gerufen, Jesus, hilf. Und dann wüsste er es eigentlich nicht mehr. Weißt du, ich habe ihn mal gefragt, du wirst das gewesen? Hey Martin, unter der Maschine. Das muss ja grauenhaft sein. Dann sagt er, ich mag mich an nichts erinnern. unter dieser Maschine. So ist Gott auch, weisst
du? Ja.
Also, und er hat ihn überleben lassen. Er hat zwar jetzt noch Probleme mit dem Bein. Und es ist auch ein Wunder, dass das gleich auch heilen darf. Aber Gott hat ihm das Leben einmal geschenkt.
Mhm.
Und das ist, ja, das ist grandios.
Weißt du, und ich finde es auch mega schön, einfach zu sehen, wie gut es dir geht, wie du strahlst, obwohl du das erlebt hast. Das finde ich schon wahnsinnig beeindruckend. Und was ja. ich auch beeindruckend finde, wie du dich engagierst. Also das ist auch spannend.
Ja.
Also
ja.
du bist wie nicht bei dir geblieben in deinem Schmerz, ja. sondern du machst dich auf.
Ja.
Eben, du hast gesagt, du bist barmherzig.
Also ja, barmherzig.
Du liebst das. Ja. Also auch für andere Menschen da sein.
Ja.
Was heisst das? Was machst du alles?
Also was das heisst. also zuallererst habe ich mal meine Mutter heimgenommen, weil sie den Bein amputiert haben vom Zucker. Und dann habe ich sie daheim gepflegt.
Mhm.
Das habe ich mal gemacht.
Auch schon eine Riesensache. Ja.
Und ich habe einen behinderten Bruder, eben meinen Bruder, dem schaue ich auch. Ich tue mich um ihn kümmern. Und dann in der Gemeinde, also ich mache es einfach gern. Also
du überleist dir gar nicht
nein,
so wahrscheinlich. Ja.
Nein, also ich muss etwas Sinnvolles machen. Und ich tue gerne karitativ arbeiten. Und so tue ich Kinder auch mithelfen betreuen. Von unserer Kirchengemeinde, von der Schule kommen Kinder rauf. Solche, die es daheim schwierig haben. So, und dann tun wir die Kinder bekochen, tun mit ihnen Aufzüge machen und dann betreuen bis zum 5. Mhm. Und das gibt schöne Beziehungen zu diesen Kindern. Das ist ja herzig, wenn ich in die Schule ausführen gehe. Dann rufen sie mir solche, die vielleicht jetzt auch nicht mehr kommen. Und ja, ich habe die Kinder ins Herz geschlossen.
Mhm.
Ich liebe die Kinder. Das mache ich gern. Ja, und in der Kirchengemeinde bin ich aktiv in verschiedenen Gremien, wo ich gerne mithelfe. Also,
mhm.
Menschen sind mir am Herz.
Ja, genau.
Ich helfe gern.
Ja. Aber hast du das Gefühl, das hat dir auch geholfen aus dieser Traurigkeit raus? Oder ist das einfach so automatisch?
Ich glaube, das ist mein Naturell. Also ich glaube, da raus kann nur Gott helfen. Aus dem raus. Und weißt du, das Umfeld, der Beat. Wir haben zum Glück gleich getrauert. Wir haben den Namen verstanden, wir haben können, das ist ja, viele Beziehungen gehen auseinander, wenn
genau.
etwas passiert.
Ja.
Und das ist bei uns überhaupt nicht der Fall gewesen. Es hat uns zusammengeschweißt. Obwohl wir am Anfang, die erste Zeit, haben wir das Gefühl, wir dürfen uns nicht mehr freuen, das ist ein Verrat an der Debbie.
Mhm.
Also, das geht nicht mehr. Und die Freude ist zurückgekommen, mehr wie voran.
Nein, sicher?
Ja, das ist wirklich so. Ja.
Warum denn? Weil man sich wie mehr bewusst ist, wie kostbar
wir sind. Wir sind gnädiger geworden, auch miteinander vielleicht.
Ja.
Gnädiger mit dem Leben, gnädiger. Einfach. Das kannst du gar nicht so gut in Worte fassen. Weißt du, das ist auch an der Seele, wo etwas. Die Seele verändert sich auch.
Mhm.
Ja.
Du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, du seist sehr zufrieden mit deinem Leben und du stellst auch nicht so viele Ansprüche.
Nein.
Wie meinst du das?
Dass ich nicht so Ansprüche stelle. Weißt du, weil ich das gar nie konnte? Ich konnte das also mein ganzes Leben lang nicht so Ansprüche stellen. Eigentlich so, wie du geprägt bist als Kind, das machst du nachher auch weiter.
Mhm.
So, ja.
Mhm.
Ich bin vielleicht einfach auch so, dass ich nicht so Ansprüche stelle als Leben. Ja. Ich brauche, weißt du, darum habe ich hier unsere kleine Wohnung. Ich brauche ein Nest. Ich will nie einen Palast. Nie. Also, ich habe Freude am Kleinen. Also, am wenigen. Das macht mir Freude.
Mhm.
Und ja, also ich mache schon gerne mal ein Reisli.
Ja.
Und ich will, dass der Beat ein bisschen mehr daheim wäre und wir könnten ein bisschen mehr miteinander machen.
Mhm.
Aber ich sehe ja auch, wenn das Wetter schön ist und ich würde gerne etwas machen und ist Arbeit auf dem Hof, dass er dann mit angezogener Handbremse kommt, oder?
Mhm. Das bringt dann auch nichts, oder?
Nein, das will ich nicht. Entweder kommt er ganz oder nicht.
Mhm. Ja. Oh, Esther, es ist so schön mit dir reden. Ich könnte, glaube ich, noch ganz viel fragen, aber ich schließe jetzt gleich ab mit dieser Frage, die ich immer frage am Schluss. Esther, was gibt dir Hoffnung?
Hoffnung?
Darfst du das
sagen? Meine Hoffnung? Was mir Hoffnung gibt. Mir gibt Jesus die Hoffnung. Jesus ist meine Hoffnung. Jesus ist mein Leben. Er ist mein Ziel. Mein Fernziel. Und wenn ich das habe, weisst du, ich muss keine Angst mehr haben vor dem Tod. Weil er an meiner Hand ist. Er nimmt mich. Er nimmt mich auch, wenn ich manchmal ihn nicht immer noch spüre. Weißt, manchmal habe ich auch meine Tiefe, oder? Und das gibt es auch, aber er holt mich immer wieder zurück. Und er ist mein Leben und meine Hoffnung.
das strahlst du aus. Das kann man dir nur glauben. Ich danke dir vielmals, Esther, für deine Zeit und deine Bereitschaft, aus deinem Leben zu erzählen. Das hat mich sehr berührt. Danke vielmals.
Danke dir. Ja.
Danke dir vielmals fürs Zuhören. Das war «Wieso wie» mit der Esther Müller. Wir haben immer wieder über Suizid geredet. Wenn dich das auch beschäftigt oder jemanden, den du kennst, dann habe ich verschiedene Angebote in den Shownotes verlinkt. Von Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene, von Suizid zu Anlaufstellen, wo du dich kannst melden, wenn du selber Suizidgedanken hast. Danke dir fürs Zuhören und danke auch für deine finanzielle Unterstützung, dass wir weiter diese Arbeit machen können. Wie du spenden kannst, das erfährst du bei uns in den Shownotes. Ich bin Ruth Stutz.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.